Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Dirk Hordorf ist seit vielen Jahren Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes. Als Trainer hat er unter anderem Rainer Schüttler groß gemacht. Ein anderer ehemaliger Spieler von Hordorf wirft ihm aber sexualisierte Gewalt vor. In dieser Sendung hören Sie, wie die Recherche abgelaufen ist und welche Folgen sie haben könnte. Außerdem geht es um viel Geld, sowohl in der Bundesliga, wo Hertha BSC einen neuen Investor hat, als auch im Golf, wo es neue Einblicke in das Sportwashing von Saudi-Arabien gibt. Und der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes erklärt, was er vom Ausschluss von Russland und Belarus wegen des Krieges in der Ukraine hält. Wir beginnen aber mit dem FC Bayern München. Die Fußballerinnen spielen gerade gegen den VfL Wolfsburg um die Tabellenführung in der Bundesliga. Die Münchnerinnen liegen 2 Punkte in der Tabelle zurück, könnten also heute wieder nach vorne springen. Im Moment steht es 0-0. Am Ende der Sendung werden wir dazu nochmal hinschalten und mit unserer ARD-Kollegin im Stadion sprechen. Wenn die Spieler am Montag die Kabine betreten, wird dort dann bei den Männern ein neuer Trainer auf sie warten, nämlich Thomas Tuchel. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann hat sich heute auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Frank Hollmann.
Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Schon vor 5 Jahren waren die Bayern mit Thomas Tuchel in Kontakt. Der entschied sich damals aber für Paris Saint-Germain, auch weil der damalige Bayern-Boss Uli Hoeneß seinen Freund Jupp Heynckes zum Weitermachen als Chefcoach überreden wollte. Nun aber hat Tuchel unterschrieben, nach einer Nacht Bedenkzeit.
Also zunächst mal bin ich davon überzeugt und glaube ich, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von Bayern München angefragt zu werden. Einer der größten Clubs in der Welt.
Mit einem der besten Kader in Europa, ergänzt Tuchel noch, mit dem könne er um jeden Titel spielen. Genau das aber hatten die Bayern-Bosse wie Hasan Salihamidzic, Vorgänger Julian Nagelsmann, nicht mehr zugetraut.
Wenn diese Leistungskurve ständig nach unten geht, dann mussten wir natürlich uns Montag hinsetzen, analysieren. Und haben wir gesehen, dass das keine Phase mehr war, sondern dass diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst hat und mussten eine Entscheidung treffen.
Zu groß seien die Schwankungen zuletzt gewesen. Zwischen der Gala gegen Paris in der Champions League und dem blutleeren Auftritt in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen. Das abzustellen ist Tuchels dringlichste Aufgabe.
Es werden jetzt auch nicht alle Spieler super happy sein und das ist ganz normal. Also da passiert ein großer Umbruch, wenn der Cheftrainer geht in der entscheidenden Saison. Da kann Unsicherheit entstehen.
Große Umstellungen plant Tuchel zunächst nicht.
Die erste große Aufgabe wartet für Tuchel dann gleich am nächsten Samstag. Da geht es gegen Borussia Dortmund darum, die Tabellenspitze zurückzuerobern. Für den FC Bayern endet heute der Versuch, mit Nagelsmann eine neue Ära zu prägen. Das liegt auch daran, dass Nagelsmann sich überschätzt hat, kommentiert Tobias Oehlmeier.
Vor 2 Jahren scheint alles so schön, so perfekt. Nach dem Abschied von Hansi Flick holt der FC Bayern Julian Nagelsmann, das größte Trainerversprechen des deutschen Fußballs, vielleicht sogar eines der größten im Weltfußball. Was hat der Club, das damals 33-jährige Wunderkind, umworben? 25 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig, 5-Jahres-Vertrag nach Medienberichten, dotiert mit 8 Millionen Euro pro Jahr, dazu der Plan, mit ihm langfristig etwas aufzubauen. Und Nagelsmann beißt an. Zu früh, wie sich jetzt herausstellt. Vielleicht hatte er es damals verpasst, sich die Situation in München genauer anzusehen. Da war ein Verein, der kurz zuvor unter Flick 6 Titel in nur einem Jahr gewonnen hatte. Die sportliche Messlatte lag also hoch. Dazu ein Club im Umbruch. Alaba, Boateng und Martinez vor dem Weggang. Müller, Neuer und Lewandowski schon in ihren 30ern. Oliver Kahn hatte sich als Vorstandsboss noch nicht etabliert. Hasan Salihamidzic war als Sportvorstand umstritten. Und aus dem Hintergrund schoss und schießt Uli Hoeneß. Aber Nagelsmann konnte nicht widerstehen. Klar, er ist praktisch die Verkörperung des Mir san mir, des Bayern-Selbstbewusstseins. Nur steht das in seiner kurzen Zeit in München in einem Missverhältnis zu den sportlichen Erfolgen. Nur ein wichtiger Titel, die Meisterschaft im ersten Jahr. Ansonsten das Pokaldebakel gegen Mönchengladbach und das frühe Aus in der Champions League gegen Villarreal. Sei es drum, die Zusammenarbeit war ja auf Langfristigkeit angelegt. Und Nagelsmanns Hybris scheint unerschütterlich. Auch in dieser Saison schwanken die Leistungen. Die Bayern fallen auf Platz 2 zurück und Nagelsmann eröffnet Nebenkriegsschauplätze. Er trennt sich von Torwarttrainer und Manuel Neuer Intimus Toni Tapalovic. Er verzichtet häufig auf Führungsspieler Thomas Müller. Er pöbelt nach einer Niederlage wieder gegen Mönchengladbach, gegen den Schiedsrichter. Dazu kommen oft verwirrende Taktikänderungen. Mal Dreier-, Vierer- oder Fünferkette, was zu brillanten Auftritten führt, aber zu oft auch zu peinlichen Pleiten. Wer dann so jung ist wie manch seiner Spieler, wer selbst kaum Titel gewonnen hat, weder als Profi noch als Trainer, der verliert schnell an Autorität in der Kabine, aber auch an Rückendeckung durch den Vorstand. Und jetzt, nach dem 1:2 im letzten Bundesligaspiel in Leverkusen und dem Freiraum durch die Länderspielpause, war offenbar Zeit zum Handeln. Vor allem, weil sich die Chance geboten hat, Thomas Tuchel zu holen. Eine Chance, die sich die Bayern nicht entgehen lassen wollten. Tuchel ist ein unbequemer Typ, der aus seinen bisherigen Beschäftigungsverhältnissen oft im Unfrieden geschieden ist. Dortmund, Paris, Chelsea. Was Tuchel aber mitbringt, sind Erfahrung, Erfolge, Renommee und Akribie, volle Konzentration auf den Fußball, während sich Julian Nagelsmann allzu oft selbst als Gesamtkunstwerk, als Star geriert hat. Und so das Trainerversprechen nicht eingelöst hat, sondern an seiner Selbstüberschätzung gescheitert ist.
Die Meinung von Tobias Oehlmeier. Die Probleme, die der FC Bayern hat, die hätte Hertha BSC gerne. Der Verein steckt im Abstiegskampf und hat finanzielle Probleme. Mit einem neuen Investor, 7-7 Partners, soll das besser werden. Der Investmentfirma gehört aber nicht nur Hertha, sondern auch andere Clubs. Ein Modell, das im Trend ist und das die UEFA vielleicht bald weniger regulieren wird. Konstantin Eckner.
Im dritten Anlauf soll es dann endlich klappen mit Hertha und einem Investor. Erst steigt 2014 die bekannte New Yorker Beteiligungsgesellschaft KKR in den Club ein. 2019 folgt dann der Investor Lars Windhorst. Und nach vielen Querelen hat der Bundesligist jetzt 777 Partners rund um CEO Josh Wander als neuen strategischen Partner vorgestellt. Die in Miami ansässige Investmentfirma hat mit Windhorst einen Deal im Wert von 200 Millionen Euro ausgehandelt, um dessen Anteile zu übernehmen. Mit Vertragsabschluss sollen zudem 35 Millionen an Hertha fließen, die erste von drei Tranchen. Als Gesamtvolumen sind 100 Millionen vorgesehen. Bitter nötig, sagt Fan- und Sportmarketing-Experte Tomik Mühr.
Zum einen war es ja im Grunde eine Rettung davor, dass du keine Lizenz bekommst für die erste oder gegebenenfalls sogar zweite Liga. Das heißt, wir brauchen ganz dringend Geld. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Netzwerk wie 777 ein spannender Investor, ein ganz anderer Investor als Windhorst gewesen ist. Also jemand mit Fachkenntnis, jemand, der auch gut vernetzt ist, wo man auch profitieren kann.
Aufgrund der 50+1-Regel konnte 777 Partners zwar 64,7% der Kapitalanteile, die um weitere 10% aufgestockt werden, erwerben, jedoch nicht die Mehrheit der Stimmanteile. Rein gesellschaftsrechtlich betrachtet besitzt der neue Investor keine Entscheidungsgewalt über die Bundesligamannschaft. Aber
die machen nicht den Anschein, als würden sie sich da raushalten wollen und einfach mal zuschauen, was passiert. Also da gibt es auch tatsächlich ja auch mit dem Johannes Spors oder so Menschen, die die Bundesliga kennen, die dort arbeiten. Und da wird mit Sicherheit Einfluss genommen werden. Ob der jetzt negativer Natur oder positiver Natur ist, das wird sich dann rausstellen.
Sagt Mühr. Neuer Impuls hat Hertha nötig, denn auch in dieser Saison heißt die Realität für den Hauptstadtclub wieder Abstiegskampf. Die 374 Millionen Euro, die Lars Windhorst seit 2019 an Hertha für die Anteile gezahlt haben soll, sind weitestgehend ohne Wirkung geblieben. 777 Partners selbst kennt sich mit strauchelnden Traditionsclubs aus, denn der Investmentfirma gehört unter anderem der italienische Zweitligist Genoa. Dazu besitzen Wander und seine Mitstreiter Anteile am sechsmaligen Europa-League-Sieger FC Sevilla, der momentan in der ersten spanischen Liga gegen den Abstieg spielt. Das Prinzip, dass 777 Partners mehrere Vereine gleichzeitig besitzt, nennt sich Multi-Club Ownership, MCO. Dieses Modell liegt seit einiger Zeit im Trend, sagt Fernando Reutmann, Gründer der Beratungsfirma CIES Sports Intelligence.
Uns ist aufgefallen, dass sich die Zahl quasi verdreifacht hat in den vergangenen 5 Jahren. Im Moment zählen wir mindestens 70 MCOs auf der ganzen Welt, zu denen zwischen 170 und 180 Clubs gehören. Es gab eine richtige Explosion, was die Zahl der MCOs betrifft, was sich unserer Meinung nach fortsetzen wird. Das ist zumindest der Trend momentan. Das hat unmittelbar mit dem Wachstum der Fußballindustrie im vergangenen Jahrzehnt zu tun.
Der englische Journalist Steve Menori spricht gegenüber von sportschau.de sogar von 256 Clubs weltweit. Bekanntes Beispiel ist die City Football Group von der Herrscherfamilie Abu Dhabis. Zu ihr gehören Manchester City, aber auch Vereine in Italien, Frankreich, Australien und Japan. Stand jetzt könnten Teams mit identischen Besitzern in europäischen Wettbewerben nicht gegeneinander antreten. UEFA-Präsident Alexander Ceferin zeigt sich aber offen dafür, über eine Reform der Regeln nachzudenken.
Wir müssen über dieses Regularium sprechen und darüber nachdenken, wie wir damit weiter verfahren. Es gibt wachsendes Interesse an Multi-Club-Ownership. Und wir sollten nicht einfach Nein zu den Investments oder zur Multi-Club-Ownership sagen. Aber wir müssen schauen, welche Art von Regeln in diesem Fall aufgestellt werden müssen, denn die Regeln müssen strikt sein.
Sagt Ceferin im Podcast The Overlap von Ex-Profi Gary Neville. Die UEFA selbst hatte vor kurzem noch davor gewarnt, dass Mehrfachbeteiligungen von einem Investor eine Gefahr für die sportliche Integrität sein könnten. Immerhin wäre ein Szenario denkbar, in dem ein Team absichtlich verliert, weil der Investor es so will. Für den UEFA-Präsident gibt es aktuell nur zwei Zukunftsszenarien.
Die Optionen sind, es bleibt alles so wie gehabt oder wir erlauben ihnen, an denselben Wettbewerben teilzunehmen.
Für Hertha ist der Europapokal aktuell in weiter Ferne. Im Olympiastadion müssen sich für den Moment erst einmal alle mit einem neuen Investor anfreunden, sagt Tommy Kmür.
Ganz grundsätzlich gibt es, glaube ich, aber auch viele, die sagen, naja, mal schauen, vielleicht wird ja jetzt alles besser. Das war ja damals bei Windhorst auch schon so, wo man vielleicht gedacht hat, naja, wer weiß, vielleicht beginnt jetzt eine neue Ära für Hertha, wie man es auch in Newcastle sieht, wo ja auch nicht wenige Fans tatsächlich Fan von einem saudi-arabischen Investor waren und gesagt haben, jetzt geht's los, endlich haben wir auch mal hier ein Wörtchen mitzureden.
Stichwort Saudi-Arabien. Medienberichten zufolge kokettiert der Public Investment Fund, PIF, der sich im Besitz des Könighauses befindet und Eigentümer von Newcastle United ist, mit einer Ausweitung seines Engagements im Fußball. Ins Auge gefasst haben die Saudis dabei das Portfolio von 777 Partners. Sollte es dazu kommen, könnte es im Berliner Olympiastadion ganz schnell noch unruhiger werden.
Konstantin Eckner über den neuen Investor von Hertha BSC, der eventuell bald Geld aus Saudi-Arabien bekommt. Dieser angesprochene Public Investment Fund ist auf jeden Fall das Hauptinstrument für das Engagement für Saudi-Arabien in Sport. Seine Gelder haben zum Beispiel auch die LIV Golf Serie ermöglicht, ein Angriff auf die US-PGA Tour. Und durch ein Gerichtsverfahren in den USA gibt es jetzt Einblicke in das Sportwashing der Saudis, die auch Auswirkungen auf den Fußball haben könnten. Jürgen Kalver mit den Einzelheiten.
Die erste Saison in der prunkvollen, neureichen, mit saudischen Milliarden finanzierten Welt beginnt vor einem Jahr vom Feinsten. Die Preisgelder üppiger denn je, der Weg zur Arbeit kostenlos in einer riesigen Chartermaschine mit den Kollegen. Im Flieger eine große Lounge mit Bar, breiten Ledersitzen sowie musikalischer Hintergrundberieselung. Der Komfort der LIV-Golf-Serie scheint manchem Golfprofi trotzdem nicht genug, obwohl einige für 100 Millionen Dollar gewechselt sein sollen. 11 Spieler, darunter Phil Mickelson und Bryson DeChambeau, haben im August vor einem Gericht in San Francisco ihre alte Golfheimat verklagt, die PGA Tour. Der Vorwurf, sie, die beherrschende Golftour in den USA, habe sie nach dem Wechsel zu LIV unberechtigterweise rausgeworfen. Inzwischen sind nur noch 3 Spieler übrig, sie fordern weiterhin Schadenersatz von der PGA Tour. Die Auseinandersetzung eskaliert rasch und das nicht nur, weil Spieler wie Tiger Woods, die Abtrünnigen und den Chefmanager der Saudi Tour, den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Greg Norman, öffentlich attackieren.
There's no willingness to negotiate if you have a litigation against you.
Niemand ist angesichts eines solchen Rechtsstreits bereit zu verhandeln. Zuerst einmal muss Greg gehen, dann die Klage gegen uns vom Tisch und danach die Gegenklage.
Der Geräuschpegel, den der Streit in der Öffentlichkeit verursacht, ist das eine. Die eigentliche Zuspitzung des Konflikts passiert hinter den Kulissen, seitdem LIV Golf den Spielern vor Gericht beigesprungen ist. Das Hauptverfahren ist zwar erst für Anfang 2024 terminiert, aber die Anwälte der PGA Tour machen sich die Hilfsmittel zunutze, die ihr die amerikanische Zivilprozessordnung zugestehen, die Beweiserhebung im Vorverfahren. Ein massiver Hebel, um auch gegen den Willen der Gegenseite heikle Interna herauszufinden. Judy Balsam, Juraprofessorin in New York und Expertin für Sportrecht, sagt im Deutschlandfunk, wie das in den USA funktioniert.
Das bedeutet, man kann in dieser Phase des Verfahrens Kopien von Dokumenten einfordern, Zwangsvorladungen an Zeugen schicken und sie unter Eid befragen. Im Fall von LIV Golf gegen die PGA Tour können so die Veranstalter der wichtigsten Turniere unter die Lupe genommen werden, aber auch der staatliche Saudi Investment Fonds. Und der wäre wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, jemandem irgendeinen Einblick zu gewähren.
Was könnte der saudische Public Investment Fund, der umgerechnet 2 Milliarden Euro für LIV Golf locker gemacht hat, dagegen haben, über seine wahren Absichten Auskunft zu geben? Der Hauptgrund sei vor Gericht bereits deutlich geworden, sagt Jody Balsam. Es geht um die Rolle, die der saudische Staat im Hintergrund spielt. Der Fonds ist kein eigenständiger Betrieb.
Sie betonen, dass so gut wie jedes Vorstandsmitglied des öffentlichen Investmentfonds ein hochrangiger Beamter der Regierung des Königreichs Saudi-Arabien ist und dass alle Informationen zu den Aktivitäten des Fonds als vertraulich eingestuft werden. Es gibt auch keine Ausnahmen, etwa für Zeugenaussagen oder Gerichtsverfahren. Geheimhaltung sei ein Grundwert des Rechtssystems des Landes. Die Saudis befinden sich damit in einer paradoxen Situation. Sie würden gegen saudisches Recht verstoßen, wenn sie in den USA aussagen. Wie also lösen sie das Problem? Ich denke, sie steigen so schnell wie möglich aus dem Verfahren aus.
Die Kuriosität ist allerdings, dass der Fonds exakt diese Verflechtung ausdrücklich bestritten hat, als er 2021 den englischen Premier League Club Newcastle United übernommen hat. Damals sagt der Geschäftsführer der Premier League, Richard Masters, der BBC,
es gibt rechtlich bindende Zusicherungen, dass der Staat nicht die Kontrolle über den Club haben wird. Wenn wir gegenteilige Beweise finden, können wir das Konsortium der Eigentümer im Einklang mit unseren Regeln entfernen.
In accordance with the rules.
Wie viele Beweise braucht die Liga? Als die juristischen Feinheiten aus den USA Anfang März in England bekannt werden, fordert Amnesty International, die Übernahme erneut zu prüfen. Die Liga ignoriert das bisher. Obwohl Yasir Al-Rumayyan, der Gouverneur des Staatsfonds, in Personalunion als Vorsitzender von Newcastle United amtiert und vor dem Gericht in San Francisco ein Aussageverweigerungsrecht durchzufechten versucht. Bislang vergeblich. Weshalb die Zeichen auf eine außergerichtliche Einigung stehen, damit es nicht noch mehr Einblicke ins saudische Sportwashing gibt. Aber Jody Balsam hat Probleme, sich so etwas auszumalen.
Saudi Sportwashing has taken many forms and the LIV Golf tactic.
Das saudische Sportswashing hat viele Formen angenommen. Die Taktik im Golf ist mit die ungeheuerlichste. Es ist eine Sache, in ein Team in einem fremden Land zu investieren und sich dann an die dortigen Gesetze zu halten. Es ist etwas anderes, mit staatlicher Unterstützung eine Turnierserie wie LIV Golf zu gründen, mit dem Makel der Menschenrechtsverletzungen des Landes im Gepäck. Sich auf so etwas einzulassen, könnte für viele ein Schritt zu weit sein. Es dürfte einige PGA-Tour-Getreue geben, die sich schwer tun, die LIV-Golfer wieder aufzunehmen, jedenfalls nicht sofort als Teil einer Einigung.
Ein Gerichtsprozess um die LIV-Golf-Serie, der Folgen haben könnte. Ein Beitrag von Jürgen Kalver war das. Es sind schwere Vorwürfe, die der ehemalige Tennisspieler Maximilian Abel und der aktive Profi Zsircsam Balacsi erheben. Der Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, Dirk Hordoff, soll ihnen körperliche und sexuelle Gewalt angetan haben. Hordoff ist einer der mächtigsten Männer im deutschen Tennis. Er bestreitet die Vorwürfe, die am Donnerstag ein Team von NDR, Sportschau und Süddeutscher Zeitung öffentlich gemacht hat. Mit dabei im Team ist Andrea Schildke, die auch für den Deutschlandfunk das Thema Gewalt im Sport seit Jahren recherchiert. Und sie hat mir vor der Sendung erzählt, wie diese Recherche überhaupt in Gang gekommen ist.
Es hat sich eine Person an mich gewendet, die eben mitbekommen hat, dass ich seit Jahren zu diesem Thema recherchiere und hat mich über das Thema oder über den Fall Maximilian Abel informiert. Das ist jetzt mehr als ein Jahr her. Und das ist ja ein großes Thema, ein schwieriges Thema, wie wir jetzt gesehen haben. Und das kann man alleine nicht stemmen. Deshalb haben wir uns zu einem Team zusammengetan. Und das Problem war, dass Maximilian Abel im Gefängnis sitzt. Und so ist die Kontaktaufnahme einfach sehr schwierig. Und deshalb hat es überhaupt sehr lange gedauert, bis wir da mal Kontakt aufnehmen konnten. Und es ging dann erst mal los, Leute zu finden, die in der Zeit auch Tennis gespielt haben. Ehemalige Spieler, Trainer, Funktionäre, um so einen Eindruck davon zu bekommen, stimmt das überhaupt, was wir da hören von seiner Geschichte? Und wir haben viele Menschen eben gesprochen, die gesagt haben, sie wissen nichts, haben da noch nie von gehört. Andere haben gesagt, Gerüchte gab es schon immer, aber wir wissen nichts Konkretes. Und wieder andere sind dann konkreter geworden. Und manchmal hatte ich auch wirklich so das Bauchgefühl, die haben sogar Angst.
Was sagt das über die Strukturen im Tennis aus und vielleicht auch im Deutschen Tennisbund allgemein, dass da Leute Angst hatten, darüber zu sprechen?
Ja, Dirk Hordoff ist eine mächtige Person im Tennis, national und auch international. Also da gibt es viele Abhängigkeiten. Er hat oder hatte eine große Managementagentur, viele Spieler unter Vertrag, war Turnierdirektor, ist aktuell Vizepräsident Jugend, unter anderem zuständig für die Kadernominierung. Das Amt lässt er jetzt ruhen aktuell. Er hat also einen weitreichenden Einfluss in der Tennisszene, ist sehr gut vernetzt. Und so jemanden möchte man offensichtlich nicht gerne zum Feind haben, war mein Eindruck. Und wenn es dann schon so lange angeblich diese Gerüchte gegeben hat, dann macht man sich natürlich auch mitschuldig, wenn man sagt, ja, ich wusste das definitiv schon lange. Dann muss man sich natürlich auch fragen lassen, ja, und warum haben Sie dann nichts unternommen?
Jetzt hat der Deutsche Tennisbund, als dann dieser eine Fall von Herrn Abel sozusagen an den Deutschen Tennisbund herangetragen wurde, eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die eine Anwaltskanzlei durchgeführt hat. Wie ist dieses Verfahren zu bewerten?
Ja, das Ganze ist ja erst überhaupt ins Rollen gekommen, weil Maximilian Abel aus dem Gefängnis heraus einen Brief geschrieben hat. Einen Brief an den Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Dietloff von Arnim. Das war im Februar 2022. Und dann hat es bis zum Sommer gedauert, bis Herr von Arnim Maximilian Abel dann auch im Gefängnis besucht hat. Und da, die Folge davon war dann eben, dass eine Anwaltskanzlei beauftragt wurde. Also wie immer wieder, oder es ist auch in dem Fall so, wie es immer ist, es sind die Betroffenen, die nach vorne gehen müssen, sagen müssen, sprechen müssen, bevor etwas passiert. Und diese Anwaltskanzlei hat sich dann irgendwann bei Maximilian Abel gemeldet und laut einem Statement, was der Deutsche Tennisbund am Donnerstag rausgegeben hat, handelt es sich dabei um eine spezialisierte Kanzlei, die da mit umfassenden Ermittlungen beauftragt worden ist. Ich habe jetzt die Kanzlei mal gegoogelt und da steht nach eigenen Angaben, also die Kanzlei schreibt da auf ihrer Internetseite, sie ist spezialisiert auf Arbeitsrecht und auf Wirtschaftsstrafrecht, hat also eigentlich keine Expertise im Zusammenhang mit juristischer Beratung von Betroffenen sexualisierter Gewalt zum Beispiel. Ja, und die Befragungen, die ja offensichtlich durchgeführt worden sind von Menschen, da könnten ja theoretisch auch Betroffene drunter sein. Also eigentlich braucht man da schon Expertise im Umgang von Betroffenen von Gewalt. Ne? Und das hat mich dann schon sehr gewundert. Und da war dann auch von Aufarbeitung die Rede. Eine unabhängige Aufarbeitung solcher Fälle muss natürlich durch eine unabhängige Kommission passieren und nicht im Auftrag eines Auftraggebers.
Zumal dieser Bericht auch nicht öffentlich ist, oder?
Also bis jetzt noch nicht. Der Deutsche Tennisbund hat in seiner Pressemitteilung geschrieben, weitere Infos werden wir nicht öffentlich dokumentieren oder kommentieren. Das heißt für mich, dass dieser Abschlussbericht, der ja seit März vorliegen soll, nicht veröffentlicht wird. Und das ist natürlich auch sehr schwierig. Ich finde, man müsste doch eigentlich wenigstens Handlungsempfehlungen daraus entnehmen. Also wie ändern wir das in Zukunft, dass so etwas bei uns nicht mehr passieren kann? Und das muss ja eines der Ergebnisse meiner Ansicht nach von so einem Untersuchungsbericht sein. Und da bin ich mal gespannt, ob das dann noch rauskommt.
Wie groß ist denn der Druck innerhalb des DTB oder innerhalb der deutschen Tennisszene, dass es jetzt zu Veränderungen kommt?
Ja, der ist natürlich sehr groß, finde ich. Ne? Wenn man so eine Kanzlei beauftragt hat, dann heißt das ja eigentlich, wir wollen wissen, was da passiert ist. Und dann müsste man natürlich aus diesem Bericht entnehmen, das habt ihr falsch gemacht, das habt ihr falsch gemacht, hier gibt es Verbesserungsvorschläge. Und dann würde man auch erwarten, von der Öffentlichkeit her, finde ich, dass das dann umgesetzt wird, was die Kanzlei da vielleicht empfohlen hat. Aber das werden wir ja natürlich nicht oder werden wir vielleicht nicht erfahren. Und ich finde schon nach diesem Fall, dass der Deutsche Tennisbund da jetzt sehr unter Beobachtung steht und dass er unter dem Druck ist, zu handeln.
Einschätzungen von Andrea Schildke zur Lage im deutschen Tennis nach den Vorwürfen gegen DTB-Vizepräsident Dirk Hordoff. Die Skirennfahrerinnen und Rennfahrer haben seit vergangenen Wochenende schon Feierabend. Die Skispringer dürfen noch nicht in den Urlaub. An diesem Wochenende steht noch ein Weltcup in Lahti an. Beim Teamwettbewerb sind heute die Österreicher am besten gesprungen. Bei den Deutschen hat Felix Hoffmann sein Debüt gegeben. An ihm lag es nicht, dass es nur zu Platz 5 gereicht hat, sagt Karl Geiger.
Ich würde jetzt nicht sagen, das gesamte deutsche Team ist hinterhergerannt, weil der Felix Hoffmann hat einen echt guten Job gemacht, stark gesprungen. Wir Arrivierteren, sage ich jetzt mal, haben wir ein bisschen federn lassen in dem einen oder anderen Sprung, aber das ist so. Manchmal kommt es so vor und es ist extrem schade, weil jetzt mit dem Team wäre ich echt gerne nochmal auf dem Stocker gestanden, aber eine Chance haben wir noch am Planitzer.
Da findet dann nächste Woche der letzte Weltcup statt. Im Langlauf und in der nordischen Kombination ist nach diesem Wochenende schon Schluss. Die Wettbewerbe heute in Lahti sind aber, wie bei den Springern, ebenfalls für die Deutschen nicht allzu gut gelaufen. Martin Thiel.
Freude und Frust liegen oft nah beieinander. Diesmal lag ein Tag dazwischen. Einen Tag nach dem fast historischen dritten Platz im Teamsprint. Der letzte Podestplatz in dieser Disziplin liegt 7 Jahre zurück. Schaffte es keine deutsche Langläuferin im klassischen Sprint ins Finale. Laura Gimbler kämpfte sich bis ins Halbfinale, dort fehlte ihr aber die Kraft für mehr. Olympiasiegerin Katharina Hennig stürzte im Gerangel bereits im Viertelfinale, auch solche Tage gibt es. Das dachte sich auch Julian Schmid, der Kombinierer musste mit Rückenwind von der Schanze, landete früh und musste folglich mit großem Zeitabstand in die Loipe. Am Ende wurde er 14. und rutschte im Gesamtweltcup von 2 auf 3 ab. Im letzten Saisonrennen will er sich diesen zweiten Platz wieder zurückerobern. Bester Deutscher wurde Manuel Feist auf Rang 6. Erik Frenzel, dem ein emotionaler Abschied bevorsteht, wirkte müde, aber irgendwie glücklich. Er wurde 27.
Heute also im Sprint eine Enttäuschung für die deutschen Skilangläuferinnen und auch für Katharina Hennig. Insgesamt sei das aber mit 4 Podestplätzen, einem Weltcup-Sieg und WM-Silber in der Staffel die beste Saison ihrer Karriere gewesen, so Hennig im Deutschlandfunk. Das Ergebnis von harter Arbeit seit Olympia 2018 und geholfen hätten auch die Erfolge der Langläuferinnen bei den Spielen 2022 in China, als es sogar Gold im Teamsprint gegeben hat.
Wir haben uns da gegenseitig vorangepusht. Dann kam letztes Jahr der Erfolg bei Olympia, der natürlich alle motiviert hat und der uns allen gezeigt hat, dass am Ende die harte Arbeit tatsächlich auch mal gelohnt wird.
Morgen dann die letzte Chance, im Weltcup noch ein gutes Ergebnis zu holen. Und das Ganze ohne Athletinnen und Athleten aus Russland. Die sind wegen des Krieges in der Ukraine nicht mit dabei. Und so ist es auch in der Leichtathletik. Der Präsident des Weltverbandes, Sebastian Coe, hatte im Dezember dann auch eine ziemlich klare Antwort an Russland, was sich denn ändern müsste, damit dieser Ausschluss beendet wird. Das ist ziemlich simpel, hat er gesagt, raus aus der Ukraine. Und bei dieser Haltung ist er auch geblieben. Der Verband hat am Donnerstag den Ausschluss von Russland und Belarus nochmal bestätigt. Über diese Entscheidung habe ich mit Jürgen Kessing gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes und seine Meinung zur Entscheidung ist folgende.
Ich persönlich finde die Entscheidung gut und richtig. Deckt sich auch mit der Entscheidung des Europäischen Verbandes. Da haben wir letzte Woche in einer Council-Sitzung in Lausanne dies genauso bestätigt, wie das auch Sebastian Coe für World Athletics getan hat.
IOC-Präsident Thomas Bach scheint auf einer anderen Ebene unterwegs zu sein. Er hat unter der Woche auf einer Veranstaltung in Essen gesagt, wenn wir einen Ausschluss nach politischen Gesichtspunkten vornehmen, stehen wir vor dem Verfall des internationalen Sportsystems.
Stimmen Sie dazu? Seine Position? Nein, da stimme ich nicht zu. Ich kann das nicht außen vor lassen. Also die Politik spielt immer in den Sport rein und der Sport hat auch Auswirkungen auf die Politik. Schauen Sie mal, sowohl in Russland als auch in Belarus als auch bei uns wird der Sport und insbesondere der Spitzensport erheblich durch die Politik unterstützt. Und da ist es durchaus normal, dass dann natürlich auch die politischen Systeme bzw. die politischen Einstellungen dann auch eine tragende Rolle spielen.
Aber trotzdem, das ist Argument, dass der Sport eine Möglichkeit wäre, Brücken zu bauen. Kann man das so leicht wegwischen?
Nein, der Sport hat da auch seine Aufgabe und auch seine Funktion. Aber ich bin auch der Auffassung, solange auch nur eine Kugel und eine Rakete da Richtung Ukraine abgeschossen wird, solange möchte ich auch mit russischen und belarussischen Sportlern nicht an einem Tisch sitzen oder mit Funktionären und auch nicht mit ihnen Sport treiben. Das eine schließt das andere aus. Also, und insofern bin ich auch auf der Linie von Sebastian Coe. In dem Moment, wo es Frieden gibt, sind sie uns wieder herzlich willkommen.
Andererseits muss man ja sagen, weltweit scheint die Mehrheit der Länder und auch der Verbände kein Problem zu haben mit russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern, wenn man sich zum Beispiel die Entscheidung auch im Internationalen Fechtverband anguckt, wo 2/3 dafür gestimmt haben, dass da wieder eine Zulassung stattfindet.
Ja, das ist richtig. Aber wenn Sie auch die Führung in den jeweiligen Staaten anschauen, wir haben nicht allzu viele demokratisch geführte Nationen weltweit. Und da, wo halt intensiv politisch Einfluss genommen wird und auch von russischen Funktionären, erstaunt es nicht, dass dann solche Ergebnisse zustande kommen.
Ist das ein Dilemma, in dem man steckt, dass dann in solchen Weltverbänden eben eigentlich auf demokratischem Weg dann solche Entscheidungen wie beim Fechtverband zustande kommen, aber dahinter dann eben undemokratische Systeme stehen?
Da haben wir ein echtes Dilemma. Und Sie merken ja auch, dass diejenigen Verbände, die damit nicht einverstanden sind, dann versuchen, andere Wege zu gehen, um das nicht noch zu unterstützen.
Zum Beispiel einen Boykott, wie das jetzt die Ukrainer getan haben beim Fechten.
Das ist eine Möglichkeit, oder indem man einfach Veranstaltungen nicht durchführt, und dann geht das auch.
Befürchten Sie, dass es bei Olympia in Paris dann von Sportart zu Sportart abhängig ist, ob Russinnen und Russen mit dabei sind oder nicht?
So wie im Moment die Lage ist, kann das dort passieren. Das ist bedauerlich, aber wahrscheinlich nicht zu verhindern.
Jetzt entscheidet ja am Dienstag das IOC, wie genau mit russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern umgegangen werden soll. Was erwarten Sie von dieser Entscheidung und was erwarten Sie vom IOC?
Also ich persönlich würde vom IOC schon eine klare Haltung erwarten, wie es also auch die Leichtathleten schon immer getan haben, in vielen Fragen sich klar zu äußern und auch dann zu stehen und nicht die Position dann aufzuweichen, ohne dass sich von der anderen Seite etwas Positives geändert hat.
Jetzt habe ich schon erwähnt, es scheint nicht so zu sein, als ob das IOC Russland und Belarus komplett ausschließen will, sondern eben den Start unter neutraler Flagge von einzelnen Athletinnen und Athleten zulassen wird. Wenn diese Entscheidung vom IOC so getroffen wird, muss sich dann der Weltverband in der Leichtathletik auch nochmal anpassen?
Ich denke, er wird sich mit der Frage auch nochmal auseinandersetzen und dann wird, wenn die entscheidenden Gremien sich dann auch dazu äußern. Aber da kann ich weder der Diskussion noch der Entscheidung vorgreifen, weil ich diesen Gremien nicht angehöre. Aber man wird sicher auch gefragt und dann äußert man sich auch dazu. Und ich glaube, unsere Position gerade in Europa und insbesondere in Deutschland, die ist relativ eindeutig und klar.
Ist es denn vorstellbar für Sie, dass der Leichtathletikverband da dann auch wirklich hart bleibt und sagt, nein, bei uns werden keine Russinnen und Russen antreten, egal was das IOC für andere Sportarten vielleicht freigibt bei Olympia?
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ein kurzer Blick in die Glaskugel am Ende. Glauben Sie, dass Russinnen und Russen bei Olympia teilnehmen werden an den Wettbewerben in der Leichtathletik?
Ich vermute, dass Einzelne, die sich von ihren Ländern losgesagt haben und in demokratischen Staaten leben und alle Voraussetzungen erfüllen, dass die durchaus am Start sein könnten. Bei allen anderen ist es schwer, dass man das sich im Moment vorstellen kann.
Sagt der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes Jürgen Kessing. Eine längere Version des Interviews finden Sie auch auf deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek. Nicht nur die Ukraine erlebt Krieg, auch in der Region Tigray im Norden von Äthiopien hat es in den vergangenen Jahren Kämpfe gegeben. Der Bürgerkrieg dort hat verhindert, dass Amanal Petros, Deutschlands schnellster Marathonläufer, mit seiner Familie dort sprechen konnte. Nach mehr als 2 Jahren ist der Kontakt aber jetzt wieder hergestellt. Marcel Stober hat mit Petros darüber gesprochen.
An das erste Telefonat mit seiner Mutter kann sich Amanal Petros genau erinnern. Es ist etwa 2 Monate her, dass er ihre Stimme zum ersten Mal nach über 2 Jahren wieder hören konnte.
Ich war nie so emotional. Ich habe so geweint, weil die ist halt meine eigene Mama. Und schöner und besser als Mama gibt es einfach gar nicht. Und sie bedeutet mir wirklich sehr viel.
Seine Mutter und seine Schwestern wohnen in der äthiopischen Region Tigray. Petros selbst ist in Eritrea geboren worden. Er floh erst mit seiner Mutter nach Äthiopien, dann mit 16 Jahren allein nach Deutschland, ohne sich von seiner Familie zu verabschieden. Das hätte er emotional nicht gepackt. Hier holte er schon gleich einige deutsche Meistertitel im Laufen, wurde deutscher Staatsbürger und startete 2021 bei Olympia. Doch ein Jahr zuvor begann in Tigray ein Bürgerkrieg. Bürgerkrieg, der seine Familie abgeschottet hat. In ihrem Wohnort gab es keinen Strom oder Internet mehr. Kommunikation oder selbst dorthin reisen war unmöglich. Nun gibt es einen Waffenstillstand, doch es ist längst noch nicht alles gut.
Es ist immer noch Krieg, mehr oder weniger. Und die Soldaten aus Eritrea und aus Äthiopien sind immer noch im Tigray-Bereich, noch nicht raus. Aber wir hoffen, dass das alles gut wird.
Seine Mutter hält ihn nun auf dem Laufenden. Am liebsten würde Amanal Petros jeden Tag mit ihr sprechen. Auch wenn er weiß, dass sie mit ihm nicht über alles redet.
Sie erzählte mir nur positive Sachen, aber ich weiß, dass sie schon viele schlimmere Sachen schon erlebt hat.
Und dennoch, der Kontakt ist da. Und die Stimme seiner Mutter zu hören, gibt auch Petros neue Kraft. Während der Zeit, in der er nichts von seiner Familie gewusst hat, sagte Petros mal, habe er oft so viel trainiert, um müde zu sein und trotz der Gedanken an Mutter und Schwestern schlafen zu können. Das ist jetzt nicht mehr nötig.
Das hat mich noch viel mehr stark gemacht. Sogar, dass ich jetzt ohne Sorge wirklich gut trainieren kann, kann ich auch jetzt mittlerweile ziemlich gut schlafen. Jetzt kann ich mich auf das Laufen gut konzentrieren.
Beim Hannover-Marathon will Petros jetzt seinen eigenen deutschen Rekord brechen. Die Strecke dürfte ihm liegen und Rückenwind kommt auch von seiner Familie. Kurz vor seiner Reise nach Hannover hat Petros noch einmal mit seiner Mutter telefoniert.
Ich habe ihr erzählt, dass ich am Sonntag einen Wettkampf habe. Und sie hat mir gesagt, dass sie für mich betet.
Und wenn es das Internet zulässt, will sie in Äthiopien zumindest per Livestream dabei sein. Petros größter Wunsch ist es aber, dass sie sehr bald schon in echt bei einem seiner Wettkämpfe zusehen kann.
Ein Kontrapunkt zur Fußball-WM in Katar. Das soll die Euro 2024 in Deutschland werden. Das hat der DFB am Montag auch nochmal auf einem Nachhaltigkeitsforum betont. Die CO2-Emissionen sollen verringert werden, zum Beispiel mit dem Fokus auf gute Bahnangebote. Und die Europameisterschaft soll dafür genutzt werden, insgesamt im deutschen Fußball ökologisch nachhaltiger zu arbeiten. Ein Amateurverein, bei dem das jetzt schon passiert, ist Vorwärts Sporo, ein Verein aus Köln. Und er ist einer von zwei Clubs, die ein Nachhaltigkeitszertifikat haben. Und ich habe am Rande des Forums am Montag mit Lea Wippermann aus dem Vorstand gesprochen und sie gefragt, wie wichtig es aus ihrer Sicht ist, dass der DFB die Euro für mehr Nachhaltigkeit nutzen möchte.
Ja, also ich würde schon sagen, dass es sehr wichtig ist. Also allgemein, das Thema, an dem kommen wir einfach nicht mehr vorbei. Das Thema muss relevant sein und jetzt auch bei jeder Großveranstaltung, die jetzt kommen wird und auch generell, wie der Fußball organisiert wird. Von daher, wir als Amateursportverein, wir haben uns da vor 2 Jahren auf die Reise begeben, dieses Thema halt irgendwie im Verein anzupacken und haben das jetzt komplett ehrenamtlich auf die Bühne gebracht und haben irgendwie auch einen Stein ins Rollen gebracht, würde ich sagen. Ich denke, dass so eine Euro einfach nochmal sehr, sehr wichtig sein wird, um auf dieses Thema zu sensibilisieren. So bei allen Menschen, egal woher und egal aus welcher Schicht und egal wie viel sie mit dem Thema schon zu tun haben, dass das aber jetzt auch in Zukunft sozusagen einfach immer dazugehören muss. Das muss uns einfach bewusst sein, dass egal wie groß die Events werden, das Thema einfach sehr, sehr relevant ist. Und da muss der DFB jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr beweisen, dass er das halt im Blick hat und dass das wirklich die nachhaltigste EM wird.
Wie sollte das konkret aussehen, dass das wirklich auch an der Basis einen Schub bringt für nachhaltiges Arbeiten im Sportverein?
Ja, also ich glaube, der Zugang einfach zu dem Thema muss irgendwie geschaffen werden. Und ich glaube, da muss der DFB sich einfach Gedanken machen, wie halt wirklich die Basis erreicht. Und ich glaube, es ist wichtig, wirklich den Vereinen die Möglichkeit zu geben, auf das Thema irgendwie aufmerksam zu machen und wirklich konkrete Maßnahmen mit an die Hand zu geben. Also dass man wirklich durch Beratungstermine, dass man durch Hilfestellung wirklich in die Vereine geht, mit denen das Thema wirklich bespricht und ganz konkret kleine Maßnahmen schon mal versucht irgendwie umzusetzen und dann vielleicht auch mit weiteren Fördermaßnahmen die Vereine dazu auch motiviert, an dem Thema dran zu bleiben.
Spürt ihr jetzt schon, dass der DFB das in seine Arbeit umsetzt? Also habt ihr in der Vorbereitung der EM, die jetzt auch schon ein bisschen läuft, merkt ihr da schon was, dass eben eine EM kommt, die nachhaltig sein soll oder noch nicht?
Doch, also ich würde sagen, das Thema kommt auf jeden Fall immer wieder auf und wir merken auch dadurch, dass wir auch in Köln, sage ich mal, auch in einer Host City sind, dass das Thema...
Also in einer Gastgeberstadt von einem Spiel?
Genau, dass das auf jeden Fall relevant ist. So wirklich jetzt irgendwelche Maßnahmen, die jetzt den Amateursport betreffen, haben wir jetzt so ganz konkret noch nicht gemerkt. Also so, wir merken, dass man vielleicht auch dann auf uns zukommt, weil wir auch einfach in dem Thema jetzt schon relativ weit sind und dann darüber auch nochmal spricht oder dass wir auch von anderen Vereinen angesprochen werden. Aber dass ich jetzt so ganz konkrete Maßnahmen feststelle, würde ich sagen, eher noch nicht.
Und Sie haben vorhin auch berichtet, dass ja fast das Gegenteil jetzt ganz konkret bei Vorwärts Sporo passiert, weil das Medienzentrum für eben die Spiele in Köln auf einem Fußballplatz des Vereins errichtet wird. Können Sie das einmal erläutern, was da genau passiert?
Ja, also es ist so, dass das Medienzentrum auf einen Fußballplatz der Stadt Köln errichtet wird, den wir aber im Sportpark Müngersdorf auch mitnutzen, beziehungsweise wir da mehrere Vereine sind, die den Platz mitnutzen. Und es natürlich für uns Vereine schwierig werden wird, wenn dieser Platz halt wegfallen wird, weil dadurch halt Trainingszeiten verloren gehen und einfach ein Platz von vier nicht mehr bespielbar sein wird, wahrscheinlich über ein Jahr. Und da jetzt auf jeden Fall nach guten Alternativen geschaut werden muss, damit der Amateursport auf jeden Fall weiterlaufen kann und es eben nicht das Zeichen kommt, dass jetzt durch die Euro der Amateursport irgendwie betroffen sein wird.
Das ist jetzt natürlich ein Spezialfall, aber der DFB ist ja sehr hoffnungsvoll, dass die Euro auch wieder einen Boom auslösen wird, dass wieder mehr auch Jungen und Mädchen dann in die Vereine gehen. Nach Ihrer Einschätzung wäre man auf so einen Boom im Moment gut vorbereitet, auf Ebene der Amateurvereine?
Also ich kann da jetzt nicht für alle Vereine in Deutschland sprechen, aber ich kann sagen, dass das, was ich aktuell so im Kölner Umfeld mitbekomme, nicht wirklich man vorbereitet ist, weil es einfach total an Sportstätten mangelt. Und wir uns aktuell gar nicht vor Anmeldezahlen retten können, so, sondern wir tatsächlich eher die Mannschaften kleiner halten beziehungsweise nicht mehr Mannschaften in den Spielbetrieb nehmen können, weil wir einfach keinen Platz haben und die Trainingsbedingungen einfach nicht dafür gut genug sind, dass wir noch mehr Mannschaften dazu nehmen. Von daher müsste man sich schon auf jeden Fall Gedanken machen, dass wenn man so einen Boom ja auch erreichen möchte und was ja auch toll ist, wenn man viele Kinder und Jugendliche und auch erwachsene Menschen wieder auf den Fußballplatz bekommt, dass man sich aber Gedanken macht, wie man das halt auch umzusetzen hat, weil das ist einfach eine riesen Challenge für die Amateursportvereine, dann zu entscheiden oder zu überlegen, wie man dem dann hinterherkommt oder wie man dieses Problem dann auch irgendwie löst.
Sagt Lea Wippermann, Vorstandsmitglied beim Kölner Amateurverein Vorwärts Sporo, dazu, welche Effekte die Europameisterschaft in Deutschland im Breitensport haben könnten. Helfen würde da natürlich auch sportlicher Erfolg nach drei enttäuschenden Turnieren. Das erste Länderspiel auf dem Weg zur Euro findet heute Abend statt gegen Peru. ARD-Reporter Armin Lehmann ist live im Stadion vor Ort. Herr Lehmann, Bundestrainer Hansi Flick hat 5 Neulinge nominiert. Wie viele schaffen es denn in die Startaufstellung?
Einer schafft es erstmal in die Startaufstellung. Das ist Marius Wolf von Borussia Dortmund, der älteste dieser Neulinge mit 27 Jahren. Hat eine tolle Saison in den letzten Monaten, vor allem beim Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund gespielt. Aber ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Neuling dann heute oder spätestens am kommenden Dienstag gegen Belgien dann eingewechselt werden wird.
Nicht mit dabei Manuel Neuer, Kapitän und Torwart. Ist das die Chance für Marc-André Ter Stegen, die Nummer 1 zu werden und für Joshua Kimmich die Kapitänsbinde zu übernehmen?
Also Kimmich ist heute auf jeden Fall Kapitän und wird das sicher auch in den nächsten Wochen und Monaten bleiben. Und dann muss man halt mal abwarten, wenn der Manuel Neuer wieder fit wird und richtig stark spielt. Dann könnte er vielleicht auch den Marc-André Ter Stegen aus dem Tor verdrängen. Aber logischerweise hat der Mann vom FC Barcelona was dagegen und will natürlich jetzt gerade in diesen Länderspielen zeigen, dass er aktuell und dann vielleicht auch für die Euro im nächsten Jahr in Deutschland die Nummer 1 sein will.
Und die Kapitänsbinde wird schwarz-rot-gold sein, nicht mehr die One-Love-Anbinde. Vielen Dank nach Mainz. Armin Lehmann, der für uns das Spiel verfolgt. Und dann hören Sie um 22.50 Uhr in Sportaktuell dann natürlich auch den Spielbericht dazu. Und in der Zwischenzeit ist das Spiel zwischen Bayern und Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga der Frauen zu Ende gegangen und der FC Bayern hat gewonnen. 1:0 und damit die Tabellenführung übernommen. Das Spiel hat ARD-Reporterin Patricia Gabor beobachtet. Frau Gabor, war das ein verdienter Sieg der Münchnerinnen?
Ein verdienter Sieg und ein versiebter Sieg vom VfL Wolfsburg. Also der Sieg geht völlig in Ordnung. Die Bayern hatten die erste Halbzeit unter Kontrolle, hatten da auch richtig gute Möglichkeiten. Georgia Stanway hätte schon den einen oder anderen Treffer machen können, hatte einmal die Latte getroffen. Einmal hat Merle Frumps, die Torhüterin vom VfL, gerettet. In der zweiten Halbzeit haben die Bayern dann so ein bisschen Tempo rausgenommen, haben die Wölfinnen auch mal kommen lassen. Aber am Ende wurde es dann doch noch mal trubelig. Es gab den Elfmeter für die Münchnerinnen. Der Ball ist an den Arm von Lena Lattwein gesprungen im Strafraum. Und deswegen ging dann dieser Strafstoß auch völlig in Ordnung. Georgia Stanway hat ihn dann auch ganz souverän verwandelt. Also wenn man sich die ganzen 90 Minuten anschaut, dann geht dieser 1:0-Sieg für die Münchner in Ordnung.
Jetzt hat es vor ein paar Wochen noch so ausgesehen, als ob die Wolfsburgerinnen im Meisterkampf schon durch sein. Jetzt sind die Bayern vorne. Der Stadion-DJ hat entsprechend auch gute Laune. Aber sagen Sie uns einmal nochmal, wie ist dieser Sieg für den Meisterschaftskampf jetzt einzuordnen?
Dieser Sieg war jetzt für die Münchnerinnen enorm wichtig, denn wenn man sich die Tabelle anschaut, vor diesem Spiel lag Bayern 2 Punkte zurück. Hätte Wolfsburg gewonnen, wären die Wölfinnen mit 5 Punkten vorne gewesen und dann eigentlich unerreichbar, das muss man ganz klar sagen. So, jetzt steht Bayern durch diesen Sieg mit 1 Punkt vor den Wölfinnen. Und damit ist es noch einigermaßen offen. Die Bayern können noch einige Punkte liegen lassen. Wir sind jetzt heute am 16. Spieltag von 22 gewesen. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Hier ist richtig gute Laune am Bayern Campus. Also es wird jetzt noch mal spannend. Es ist noch mal alles offen in diesem Meisterschaftsrennen. Und die beiden Teams, die treffen auch noch mal aufeinander. Und zwar im DFB-Pokal in knapp 3 Wochen. Auch da wird es noch mal spannend. Es geht hier Schlag auf Schlag in diesem Dauerduell, könnte man schon fast sagen, der Frauen-Bundesliga.
Und da ist dann die Chance da für eine mögliche Revanche. Für heute sind aber die Münchnerinnen die Siegerinnen und haben die Tabellenführung in der Bundesliga der Frauen übernommen. Einschätzungen waren das von Patricia Gabor. Vielen Dank, dass Sie die Musik mit Ihrer Stimme noch übertönt haben. Soweit also das Geschehen von der Spitze der Fußball-Bundesliga und viele Spielerinnen, die heute auf dem Platz gestanden haben. Für die könnte es in 4 Jahren ein Heimturnier geben. Der DFB hat nämlich offiziell seine Bewerbung für die Frauen-WM 2027 bei der FIFA eingereicht. Details von Benedikt Haupt.
Die Bewerbung bereitet der DFB seit 2020 gemeinsam mit den Verbänden aus Belgien und den Niederlanden vor. Seit Donnerstag können mögliche Bewerber offiziell bei der FIFA ihr Interesse bekunden. Das haben die drei Verbände gestern unter anderem über einen gemeinsamen Twitter-Account BNG2027 getan. BNG steht für die Ausrichter Belgium, Netherlands and Germany, aber auch Breaking New Grounds, gemeinsam neue Wege gehen. Bis zum 8. Dezember müssen die Verbände die komplette Bewerbung eingereicht haben. Am 17. Mai 2024 wird der FIFA-Kongress dann sein Votum für den oder die Ausrichter der Weltmeisterschaft abgeben. Bisher ist Südafrika der einzig bestätigte Mitbewerber. Weitere potenzielle Bewerber sind Chile, die USA und ein Zusammenschluss von Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.
Informationen waren das von Benedikt Haupt. Und damit endet diese Ausgabe von Sport am Samstag im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch Interesse haben an den Inhalten und sie noch verteilen möchten, dann können Sie das natürlich gerne tun. Auf deutschlandfunk.de/sport haben wir die Inhalte aufbereitet. Und Sie können sie natürlich auch nochmal nachhören in der Deutschlandfunk Audiothek. Dort können Sie auch unseren Players Podcast hören. Da stellen wir jede Woche am Donnerstag eine Person vor, die Macht hat im Sport oder unter den Machtstrukturen im Sport leidet und etwas dagegen tun möchte. Hörempfehlung an dieser Stelle. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Maximilian Rieger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.